Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Seldomly Asked Questions, den selten gestellten Fragen aus Philosophie und Psychologie und der Gesellschaft, die Adrian und ich aus geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Seite betrachten. Dieses Mal wieder ein, ja, würde man sagen, gesellschaftlicher orientiertes Thema. Adrian ist unzufrieden mit seinem Lohn bei Seldomly Asked Questions. Nein, Spaß, er kriegt natürlich nichts dafür. Aber wir sprechen heute über Lohngerechtigkeit. Ich spreche vor allem ein bisschen über das Konzept von Gerechtigkeit nach John Rawls. Und Adrian spricht über
Lohn und statistische Größen, die Lohn messen können. Und was das alles bedeutet für die Lohngerechtigkeit.
Und damit herzlich willkommen im Studio, Max und Adrian.
Vielen Dank.
Dankeschön. Aber bevor wir reinstarten ins heutige Thema zur Sack, haben wir immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Frage, die Adrian mitgebracht hat. In letzter Zeit bist du sehr oft Sau-Fragender, aber du hast einfach so gute Ideen und ich möchte gerne gefragt werden.
Vielen, vielen lieben Dank. Es freut mich zu hören.
Ja, das ist wirklich so.
Die Saufrage für heute. Du hattest auch mal eine Zeit lang richtig gute und viele immer dabei. Aber ja, es geht immer so in Wellen. Auf jeden Fall ist die Saufrage für heute, was ist dein nächstes Kreativprojekt?
Muss das mit Arbeit verbunden sein oder ist das auch, kann es auch so freizeitmäßig sein?
Es kann auch der nächste Picasso sein, den du in deinem Müsli morgens zeichnest mit deinem Löffel.
Na, ich meine, meine Arbeit ist eigentlich an sich schon relativ kreativ. Ich hoffe eigentlich, mein nächstes abgeschlossenes Kreativprojekt ist mein Arbeitsprojekt. Aber sonst, es gibt in der antiken Philosophie nicht viele Leute, die sich so mit Computern auskennen. Und ich sage das absichtlich so, weil mich heute jemand gefragt hat, wo das Internetkabel bei uns im Büro ist. Ja. Wo ich so denke, ja, verbinde ich einfach mit dem WLAN. Aber ich glaube, das hat irgendwie nicht funktioniert und dann hat er gesagt, weißt du, wo die IT hier ist? Dann habe ich gesagt, das ist in einem anderen Gebäude, schreib denen doch einfach eine Mail, wenn du eine Frage hast. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, das ist eben das Problem. Auf jeden Fall haben diese Leute nicht so viel Ahnung vom Computern normalerweise, weil sie sich mit anderen Dingen beschäftigen, ist auch komplett legitim. Aber ich hätte richtig Bock, so irgendwas so Machine Learning-mäßiges mit antiken griechischen Texten zu machen oder so.
Ich habe neulich durch Zufall gesehen, dass es so ein Python-Paket, glaube ich, gibt, wo man so klassische Bücher einfach runterladen kann. Da gibt man einfach den Namen ein und dann kann man das aus dem Internet runterladen und dann hat man den ganzen Text als Objekt in Python und kann damit Sachen machen. Also zum Beispiel so psycholinguistische Analysen, wo man dann mit so hochkomplizierten statistischen Analysetechniken, Machine Learning, sowas wie auch, also jetzt entfernt, verwandt mit ChatGPT zum Beispiel, da werden auch ganz viele Texte reingefüttert und dann analysiert und dann wird was damit gemacht. Aber da kann man dann eben solche Sachen damit machen. Also man könnte zum Beispiel ein GPT-Modell bauen, nur basierend auf irgendeinem klassischen Buch.
Genau, und ich habe eben, es gibt eben diese ganze griechische antike Bibliothek gibt es schon digitalisiert. Also es gibt schon Leute auf der Welt, die sich die Mühe machen und sich auskennen mit Computern. Das ist dann meistens so ein Privatprojekt. So wenn du auf diese Seiten gehst, wo das halt, wo du jedes Wort anklicken kannst und es steht dann, was es bedeutet und so, dann steht immer so bei und dann einfach so ein einzelner Name, der das halt gemacht hat, weil er dachte, das braucht's irgendwie.
Genau.
Auf sowas hätte ich Bock. Ich denke, man könnte zum Beispiel die gesamte griechische Bibliothek aus einer Epoche nehmen und dann halt wirklich rausfinden, was gewisse Wörter in gewissen Kontexten heißen, weil das ist extrem schwierig rauszufinden, wenn man einfach nur die Texte liest.
Also was wirklich nützlich ist auch für dein Feld.
Genau, ja, also das wäre cool, sowas zu machen. Also ich meine, was heißt Kreativprojekt?
Ziel, das ist eigentlich Arbeit.
Es ist einfach Arbeit, ja.
Ja, nein, aber ich finde das gut, die Idee. Ich finde, du solltest so einen Chatbot bauen, der dann, wo du dann mit Platon reden kannst quasi.
Ich glaube, es gibt sowas Ähnliches schon. Ja. Also ich bin mir zu, sagen wir mal, 70% sicher, dass es das schon gibt. Ich habe irgendwie, oder es gibt zumindest so einen Bot, der so Zitate raushaut im Stil von.
Ja.
Aber es wäre nicht gut, wenn man einen platonischen Dialog führen könnte mit Sokrates oder so.
Neue Startup-Idee.
Kennst du das, dieses Prinzip so vom nächstmöglichen Kombination in der Biologie. Da geht es immer darum, dass so die Evolution quasi die nächstmögliche Kombination als Zufall raushaut quasi in den Genen. Und das kann man ja auch auf Konzepte anwenden, dass man sagt, man macht einfach das Nächstmögliche vom eigenen Standpunkt aus. Man kennt sich aus mit Python zum Beispiel, was ich nicht wirklich tue. Und man kennt sich aus mit antiker Philosophie und man verbindet beides.
Ja.
Also für euer nächstes Kreativprojekt, liebe Hörerinnen und Hörer, fragt euch, was sind die zwei Dinge, die ich gut kann und wie kann ich sie verbinden?
Genau, richtig gut. Jetzt wird es hier noch zur Ratgeberstunde für unsere Hörerinnen und Hörer.
Endlich werden wir so ein Lebenshilfe-Podcast.
Genau.
Das ist vielleicht auch mein nächstes Kreativprojekt.
Genau, ein Lebenshilfebuch.
Was ist dein nächstes?
Ja, ich hätte schon Lust, mal ein Buch zu schreiben.
Mhm.
Aber es würde dann auch kein Roman werden. Ich habe kein Interesse, irgendwie in Fiktion zu gehen. Aber ich hätte Lust, mal so ein, ja, vielleicht so populärwissenschaftliches Buch, was nicht 100% wissenschaftliche Arbeit ist, aber so ein bisschen Science Communication. Ich glaube, ihr merkt schon, wir sind beide ziemliche Workaholics anscheinend. Also wir denken sofort an irgendwelche Arbeitssachen.
Ja, ich glaube, das liegt bei mir mehr drin, dass die Grenze einfach verschwimmt zwischen Arbeit und Freizeit, weil ich eigentlich prinzipiell nur die Sachen mache, die ich gerne mache und alles andere eigentlich versuche nicht zu tun.
Ein absoluter Bilderbuchakademiker bist du.
Ja, aber der Preis ist hoch, wenn wir schon zu den Löhnen kommen wollen heute.
Genau.
Wir haben die Seldomly Asked Question.
Wie sieht echte Lohngerechtigkeit aus?
Heute bei Seldomly Asked Questions. Lohngerechtigkeit.
Yay! Yeah. Das ist übrigens Adrian, wenn ihr, falls ihr euch immer gefallen habt. Wer macht euch dieses Hey im Intro? Arbeiterinnen können gehen, sogar Drohnen können wegfliegen, die Königin ist ihre Sklavin. Diesen Haiku wollte ich hier zum Beginn mal vorlesen. Ist aber nicht von mir, ist aus dem Buch zu Fight Club.
Aha, also, wow.
Der mir schon immer sehr gut gefallen hat.
Aha.
Das Buch übrigens, totale Empfehlung, falls euch der Film mit Edward Norton nicht abgeranzt genug war. Das Buch ist wirklich zu viel. Das ist von Chuck
Norris.
Polanic. Nein. Hat sonst irgendwie keine guten Bücher geschrieben anscheinend.
Mhm.
Lassen wir das einfach so stehen. Es geht um Arbeit und der gerechten Entlöhnung. Höchst philosophische Fragen auf eine gewisse Art und Weise, zumindest wenn es um Gerechtigkeit geht. Aber ich glaube, wir bleiben auch ein bisschen bei der Realität heute.
Genau, mit der Realität wollte ich heute anfangen in der Folge. Und zwar habe ich neulich wieder so ein bisschen aus Deutschland mitbekommen, dass dort so eine neue Mindestlohndebatte in der Politik geht, und da hat irgendjemand vorgeschlagen, dass man jetzt den Mindestlohn auf 15 Euro die Stunde heben sollte, und dann haben andere gesagt, nein, das ist viel zu teuer, das wird die Wirtschaft ruinieren. Und es ist in Deutschland eigentlich immer so und anderen Ländern sicherlich auch, dass es einfach so eine, diese Zahl sollte es sein, nein, sollte es nicht, es sollte niedriger sein oder höher, aber es ist immer so diese Mindestlohndebatte, so was sollte man mindestens zahlen. Und ja, man denkt dann immer über diese Zahl nach, aber nicht wirklich über die gesamte Komplexität des Themas Lohn und Lohngerechtigkeit, finde ich. Und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer einsteigen, ein bisschen mehr Größen besprechen, ein bisschen ja, vielseitiger über Lohn nachdenken und reden.
Eigentlich erstaunlich, dass über Löhne sprechen immer noch so ein Tabu ist. Warum wird darüber eigentlich nicht geflucht? Wir haben doch in der Fluchenfolge auch darüber gesprochen, dass es sich oft um gesellschaftliche Tabus handelt.
Stimmt.
Wäre doch witzig, wenn du dir den Fuß schlägst und dann einfach so sagst, so 20.000 Franken.
Ja, also, das ist eigentlich schon eine gute Beleidigung auch, wenn du jemanden beleidigen möchtest. So, du Geringverdiener, aber das macht niemand.
Also ich glaube, ich weiß warum, es ist einfach zu hart.
Ja.
Vielleicht. Ich glaube, ich wäre wirklich beleidigt.
Ich meine, es ist halt so ein Ding, ja, gut, du weißt es halt. Ich meine, gut, du weißt nie genau, wie viel alle anderen Menschen verdienen, aber wenn du 200.000 im Jahr verdienst, dann weißt du eben, wenn dich jemand mit Geringverdiener beschimpft, dann kann dir das ziemlich egal sein.
Aha, du und meinst, es ist einfach so quantifiziert, dass du einfach weißt, du weißt es eh. Also wenn du wenig verdienst, weißt du es, und wenn du viel verdienst, ist es dir egal.
Genau, es könnte höchstens sehr gut für Menschen, die wirklich wenig verdienen, dann so, ja, der Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt und dann geht man auf die andere Person los. Aber ja, es funktioniert irgendwie nicht so. Viel besser irgendwie die Familie zu beleidigen oder jemanden krank zu nennen.
Woher kommt das wohl, dieses Tabu über Löhne zu sprechen? Ist es tatsächlich so eine Angst vor Neid oder Geringschätzung? Oder ist es eher institutionalisiert? Ich habe das Gefühl, es gibt schon Firmen oder so Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsräume vielleicht sogar in Europa, die nicht wollen, dass man zu sehr untereinander spricht, wer was verdient, weil es ja meistens relativ frei angepasst wird in der freien Marktwirtschaft. Also im Vergleich zum Beamtentum oder so, oder wenn man halt eben, wie wir jetzt für eine Uni oder für den Staat direkt arbeitet, dann ist es ja meistens relativ transparent, wer was verdient.
Genau, es gibt da so Gehaltsskalen, die ganz klar einsehbar sind, die ganz auch deutlich dann geregelt sind, wer was bekommt und wie viel Jahren Erfahrung und so weiter und so fort. Es ist dann in der freien Wirtschaft eher so, da muss man dann in Gehaltsverhandlungen gehen und ja, dann weiß man irgendwie nie, wie viel die Arbeit wirklich wert ist, wirtschaftlich gesehen. Und dann muss man das einfach so raushandeln und sich vielleicht orientieren. Es gibt deswegen auch heutzutage viele Websites, die dann so Einträge sammeln von Menschen, die dann ihr Gehalt darlegen und dann kann man eben so ein bisschen Statistiken aufbauen und daran dann eben sehen, wie viel so ungefähr in der Branche verdient wird. Aber ja, das ist schon immer ein bisschen Mysterium und in der Tat ein bisschen komisch, dass man da nicht so drüber redet. Ich denke, einerseits könnte es zum Vermeiden von Neid sein oder vielleicht auch traditionell sich in Gesellschaften so entwickelt haben, dass man eben nicht will, dass andere wissen genau, wie viel man verdient, weil man sonst auch vielleicht eher zur Kasse gebeten werden könnte. Vielleicht ist das so aus dem Mittelalter in der Kirche vielleicht, also ich weiß nicht, ob es die Kollekte schon immer gab, aber hätte man vielleicht mehr sozialen Druck gehabt, mehr zu spenden, wenn man auch eben mehr verdient, wenn das bekannt ist. Und das ist ja schon so ein Ding, man hat diese Kollekte in der Kirche, wo man dann so Münzen reinwirft und dann klingt es, also man hört den Laut richtig gut, so, ah ja, die Person hat jetzt hier viel abgegeben. Es ist schon so ein bisschen was, wo Aufmerksamkeit drauf ist, oder?
Ja, aber da gab es natürlich dann auch andere Verhältnisse, wo man sowieso was abgeben musste, weil viele ja Leibeigene waren oder so in so einem Feudalsystem gelebt und gearbeitet haben. Dann musstest du sowieso immer einen Teil abgeben von dem, was du gemacht hast. Und so, also wie so eine Art Steuer, aber an deinen Gutsherr und so. Mhm. Es war klar, wer wirklich viel verdient, nämlich die Leute, die nicht arbeiten.
Ja.
Weil das ist kein Zufall, dass in vielen Sprachen Arbeit sowas heißt wie Mühe eigentlich. Also in modernen Sprachen hat sich das mittlerweile jetzt ein bisschen verloren, aber so im Altgriechischen oder im Latein ist eigentlich immer die Konnotation vom Wort für Arbeit ist Mühe oder Schuften oder sowas. Also sowas, was man eigentlich nicht will. Wir wollen jetzt nicht heute unbedingt wieder über Arbeit reden, so wie wir es schon mal in der Folge gemacht haben, sondern über Lohngerechtigkeit. Bevor wir vielleicht in diese Theorie der Gerechtigkeit reingehen, in der Philosophie, was ist denn dein so persönlicher Take zu Lohngerechtigkeit?
Ich denke, das ist eben ein sehr komplexes Thema, denn da muss man schon ein bisschen Gedanken über die Arbeit machen. Was ist der Wert von der Arbeit? Denn dadurch, also das fließt natürlich in die Entlohnung auch ein und auch zu Recht. Aber andererseits hat man auch natürlich moralische Vorstellungen, wie Mitmenschen behandelt werden sollten in einer Gesellschaft. Und daraus geht ja auch hervor, dass man, auch wenn jemand nicht so viel leistet wie eine andere Person, jetzt wirtschaftlich gesehen, dass man trotzdem der Person eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt und eben damit den Lohn auch bestimmt, wenn er sonst zu niedrig wäre. Und das ist ja auch die Idee eines Mindestlohns, die wir hier in westlichen Gesellschaften haben, dass es eben nicht sein kann, dass jemand normal arbeitet, 40 Stunden die Woche und dann trotzdem nicht genügend verdient, um über die Runden zu kommen. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich das ja schon wirtschaftlich so ein bisschen wieder in diese Richtung entwickelt. Also es gibt eine riesen Vermögens- und Einkommensungleichheit. Und es gibt viele Menschen, die jetzt trotz Vollzeitjob wieder in eine prekäre Situation kommen, wo eben das Geld nicht mehr unbedingt ausreicht, weil die Lebenshaltungskosten zum Beispiel gestiegen sind, was auch ein Faktor ist, der dann einfließt in diese Lohngerechtigkeitsdebatte. Und weil die Löhne dann auch stagnieren und Produktivität zum Beispiel ansteigt über die Jahrzehnte, aber die Reallöhne oder auch die nominellen Löhne dann nicht unbedingt.
The working poor, das war so ein Begriff, den ich heute noch droppen wollte. Also das ist der Begriff dafür, dass es Menschen gibt, die erwerbstätig sind, also mindestens zu 90% und trotzdem eigentlich in einem die Armutsgrenze unterschreitenden Haushalt leben.
Mhm.
Und es gibt es auch in der Schweiz übrigens. Ich wollte es nur mal sagen, weil man immer so sagt, ja, die Schweiz ist so reich und allen geht's so gut. Aber es gibt auch in der Schweiz erwerbstätige Personen, die damit nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Im Jahr 2003, das sind jetzt gerade die Zahlen, die ich gefunden habe, waren es 7,4% der 20- bis 59-Jährigen.
Das ist auch schon ganz schön viel eigentlich. Und das ist eben im reichsten Land der Welt oder in einem der sicherlich 3 oder 5 reichsten Länder der Welt.
Ja, also diese Menschen wurden zumindest als arm kategorisiert. Mhm. Es ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, was ist unter der Armutsgrenze, und das hängt größtenteils damit zusammen, was so der Lebensstandard sonst im Land ist.
Genau. Ist natürlich auch immer die Frage, ist Armut in der Schweiz gleichzusetzen mit Armut in Peru oder in Bangladesch? Lohngerechtigkeit hat eben damit zu tun, wie teuer das Leben ist in der Gesellschaft, aber eben auch mit der Arbeit, die man leistet, hat das zu tun.
Ich meine, du hast es vorher eigentlich schon angesprochen, es hat eine hohe moralische Komponente. Es ist der Begriff der Gerechtigkeit in diesem Wort, der eigentlich wichtig ist. Und ich will eigentlich nicht so diese Themen wie Kapitalismus versus Kommunismus oder so diskutieren. Das sind eher Systeme, deren Ziel es ja nicht ist, dass es allen besonders gut geht. Ich meine, es gibt Menschen, die das behaupten, aber es geht da auch um politische Macht und um andere Themen wie wirtschaftliches Wachstum. Was ich dazu eher erwähnen wollte, war John Rawls Buch »Eine Theorie der Gerechtigkeit«, das 1971 erst veröffentlicht wurde. Ich dachte, das wäre ein bisschen älter. Aber das ist so eines der meist beachtetsten Bücher in der politischen Philosophie der letzten 100 Jahre. Und da ist die Frage, wie würde eine ideale, gerechte Gesellschaft aussehen? Und einer der Hauptpunkte ist dabei natürlich, wie viel Ressourcen steht jedem zur Verfügung? Die Vorüberlegungen sind da ein bisschen, dass bis zu Rawls Zeit oder bis zur Veröffentlichung von Rawls Buch war eigentlich für mindestens 100 Jahre der Utilitarismus so eine der hartnäckigsten Theorien, also das größtmöglichste Gut für die größtmöglichste Anzahl von Menschen. Und jetzt kommen wir eigentlich wieder zum Working Poor. Das Problem ist, dass das halt auch auf Kosten von wenigen so sein kann. Zum Beispiel, wir könnten auch sagen, wir haben eine ganz geringe Anzahl Sklavenarbeit in der Schweiz. Dafür geht es den meisten richtig, richtig gut und ganz wenigen halt sehr schlecht. Oder das andere typische Beispiel gegen Utilitarismus ist, muss ein Mensch sterben und seine Organe hergeben, damit 4 leben können. Also man merkt immer, es kann ganz wenigen sehr schlecht gehen und trotzdem den meisten gut. Und Rawls hat in diesem Buch quasi begriffen, dass das eigentlich ein Riesenproblem ist für große Gesellschaften, und es muss Rechte geben für Menschen, wie zum Beispiel ein Mindestlohn, die, egal wie groß der Vorteil auch sein mag, damit zu brechen, nicht vernachlässigt werden dürfen.
Von der psychologischen Perspektive aus denkt man dann immer gleich ans Wohlbefinden und eben an so negative psychologische Zustände. Und man denkt dann daran, ja gut, wenn man das utilitaristisch betrachtet als Psychologe oder Psychologin, dann fragt man sich ja schon, wie kann man die meisten Menschen glücklich machen? Und es ist jetzt keine Riesenspanne, die da, glaube ich, möglich ist, sondern die Spanne beim Geld, bei der Entlohnung ist viel größer, die mögliche. Es gibt Forschung zum Beispiel zum sogenannten Breadline-Effekt, die zeigt, dass mit steigenden Gehältern irgendwann das Glück oder das Wohlbefinden so eine Plateauphase erreicht. Also wenn man Mindestlohn verdient, dann wird man meist um einiges glücklicher mit jedem Franken oder Euro, der da hinzukommt pro Stunde im Gehalt. Aber irgendwann macht Geld dann nicht mehr glücklich. Also Geld macht glücklich, ist schon wahr zu einem gewissen Grad, aber eben auch nur in einer gewissen Spannbreite der Gehälter. Und irgendwann verdient man dann mehr, aber man kann nicht noch glücklicher werden, weil es einfach biologisch begrenzt ist, wie glücklich man sein kann. Und man kann nicht jeden Tag in Ekstase sein, weil man 10 Millionen die Woche verdient. Aber man kann 10 oder 100 Millionen die Woche verdienen. Und daher ist die utilitaristische Perspektive einer Psychologin oder eines Psychologen so, dass man sagen würde, ja, wie kann man denn das vorhandene Geld, von dem es ja sehr viel gibt, so verteilen, dass möglichst viele Menschen glücklich sind.
Das ist natürlich ein guter Punkt. Die Schere zwischen Arm und Reich kann so groß sein, dass auch utilitaristische Ansätze eigentlich einiges verbessern würden. Ich finde, man darf halt da auch nicht vergessen, und das ist auch was, was Rawls eigentlich bedrückt oder mit dem er ringt, dass hohe Löhne oder viele Ressourcen dann auch über mehrere Generationen Menschen benachteiligen. Zum Beispiel kann es natürlich schon sein, dass es jetzt für jemand, der sehr reich ist, nicht darauf ankommt, ob er jetzt noch 100 Euro oder Franken mehr im Monat verdient. Aber zum Beispiel durch Vererbung oder auch durch Ressourcen, die diese Person dann ihren Kindern zur Verfügung stellen können, gibt es natürlich dann auch wieder Ungerechtigkeiten, die eigentlich über die Löhne per se hinausgehen. Deshalb gibt es bei Rawls eben dieses Gedankenexperiment quasi.
Gedankenexperiment.
Aber nicht von uns, sondern von Rawls. Der Original Position, also dass er sagt, stellen wir uns vor, die Mitglieder von einer Gesellschaft sind in einem fiktiven so Urzustand, wo sie gemeinsam über die Gerechtigkeitsgrundsätze entscheiden müssten von der Gesellschaft, in der sie nachher leben. Und wichtig dabei ist eben dieser Schleier der Unwissenheit. Also sie wissen nicht, zu welcher Gruppe oder zu welcher Minderheit auch der Gesellschaft sie gehören würden. Also ob sie Männer sind nachher, ob sie Frauen sind, ob sie Kinder sind, ob sie Arbeiter sind, ob sie Privatier sind, ob sie intelligent sind, weiß, heterosexuell. Und sie wissen aber auch nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit dafür sein wird. Also sie müssen eigentlich vom Schlimmsten ausgehen. Wenn sie diese Regeln zur Gerechtigkeit festlegen, müssen sie vom Schlimmsten ausgehen. Also davon, dass sie eigentlich maximal benachteiligt sein könnten. Und wie würde dann die Gesellschaft aussehen? Wie würde Lohngerechtigkeit in diesem Falle aussehen? Das ist ja eigentlich die Frage. Und dann würdest du garantiert nicht sagen, ja, der Markt regelt, wer wie viel verdient, sondern du würdest sagen, Menschen, die kein Geld für Bildung haben, müssen unbedingt dieses Geld für Bildung bekommen.
Genau, oder jeder sollte genug haben, dass es einem nicht miserabel ergeht.
Du würdest quasi, wenn du in dieser Situation wärst, zur Regel oder Gesetzgebung, sagen, ja, könnte ja sein, dass ich extrem arm geboren werde und jemand extrem reich geboren wird, dann wäre es doch nur fair, dass ich einen Teil von diesem Geld kriegen würde, irgendwie umverteilt.
Genau.
Weil wenn du jetzt von der Situation ausgehst, dass du reich bist, dann pokerst du einfach in dieser Original Position.
Genau. Da gibt es jetzt natürlich Leute, die sagen, ja, aber Reiche sind vielleicht auch zu Recht reich, weil sie Sachen getan haben, die sie reich gemacht haben und damit haben sie sich das verdient und vielleicht haben sie der Gesellschaft auch was dazu beigetragen. Das mal jetzt nicht weiter ausdiskutiert, kann man ja sagen, okay, dann ist es eine Frage der Wertschätzung der Arbeit, die geleistet wird. Und da ist auch wirklich die Frage nach der Lohngerechtigkeit. Also welche Arbeit sollte am meisten entlohnt werden? Und dieses Thema hört man dann auch häufiger. So, ja, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger sollten besser bezahlt werden. Man hört so gewisse Sachen immer wieder, wo man denkt, die meisten Menschen müssten sich da eigentlich einig sein, dass gewisse Jobs besser bezahlt werden sollten. Sie werden es aber trotzdem nicht.
Ich glaube, die meisten Menschen sind sich einig, dass ihr Job besser bezahlt werden sollte. Aber ja, natürlich, bei manchen Jobs sieht man eher, warum sie unmittelbar nötig sind für die Gesellschaft, als jetzt bei anderen. Also ich meine, die akademischen Berufe sind da nicht ausgeschlossen. Aber das, was du vorher angesprochen hast mit, man braucht ja auch einen Anreiz, dass man Großes leistet und reich werden würde, beispielsweise. es ist ja auch nicht so, dass durch diese Theorie von Rawls zum Beispiel Sozialismus gepredigt wird. Also dass man sagt, ja gut, dann gibt es kein Privateigentum mehr, alle kriegen vom Staat quasi das Gleiche und ich meine im Realfall gleich wenig. Aber stattdessen sagt er, wir müssen einfach zwei Prinzipien befolgen, nämlich solange jeder Mensch über die gleichen Grundrechte und Freiheiten verfügt, müssen einfach soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten zwei Bedingungen erfüllen, nämlich erstens, dass absolute Chancengleichheit besteht im Wettbewerb um Jobs und das heißt eben auch, dass du Unterstützung kriegst zur Bildung, zum Beispiel Stipendien und dass die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft einen Vorteil davon haben, wenn es Ungleichheit gibt. Also man könnte zum Beispiel sagen, es kann schon sein, dass du viel reicher wirst als alle anderen, aber dann nur unter der Bedingung, dass auch andere Menschen davon profitieren, die zum Beispiel in Gruppen sind, die diskriminiert werden.
Genau, und da sehe ich eins der großen Probleme der heutigen Verteilung von Wohlstand in der Gesellschaft, denn es ist so, dass der Wohlstand extrem ungleich verteilt ist und er wird immer ungleicher verteilt mit der Zeit. Und das führt eben dazu, dass Arbeit nicht mehr gerecht entlohnt wird, sondern dass die, die schon sehr viel haben, dann auch dafür sorgen, dass ihre Arbeit mehr, also überproportional entlohnt wird als die Arbeit von anderen, die eben schon weniger haben. Und das ist ja eben das Ding, wenn es Ungleichheit gibt, ist das nicht unbedingt ein Problem, solange alle fair entlohnt werden für die Arbeit, die sie leisten und wenn dann Arbeit, die mehr zur Gesellschaft beiträgt, auch besser entlohnt werden würde.
Ich finde es halt sehr schwer abzuschätzen, was mehr zur Gesellschaft beitragen heißt. Also jetzt auch zum Beispiel diese Menschen, die die Gerechtigkeitsprinzipien unter diesem Gedankenexperiment von Rawls festlegen müssen, also dass sie nicht wissen, was für eine Rolle sie später in der Gesellschaft haben werden. Wie würden die das machen? Würden die sagen, ja, ich brauche mehr, falls ich eine Pflegekraft werde? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, man würde schon versuchen, einfach so gewisse Mindestanforderungen an Löhne zu stellen und eben Chancengleichheit festzustellen und gleichzeitig halt auch Entschädigung oder eine Lebensgrundlage für Menschen, die einfach Pech haben. Ich meine, du kannst ja auch mit einer Behinderung zur Welt kommen und wir reagieren ja da in den meisten Fällen oder zumindest bei uns auch nicht einfach so gemäß der freien Marktwirtschaft und sagen, ja gut, Pech gehabt, es gibt halt keine Nachfrage. Es gibt ja da auch sozialstaatliche Einrichtungen und ich denke, man braucht einfach so mindestlohnartige Festlegungen.
Ja, das ist übrigens noch ein ganz anderes Thema. Menschen mit Behinderung, die in so staatlichen Einrichtungen eigentlich auch arbeiten, aber dann überhaupt nicht entlohnt werden dafür. Also mit so 70 Cent pro Stunde statt 12 Euro die Stunde Mindestlohn, wie das sonst eigentlich der Fall wäre, aber dann eben, weil sie eine Behinderung haben, dann komplett anders entlohnt werden, was auch eigentlich sehr, sehr ungerecht ist.
Es gibt auch in der Schweiz so Programme und Stiftungen, die Menschen mit Behinderung eine Lehre zum Beispiel ermöglichen und sie dann auch einstellen. Aber oft ist es da eben auch so, dass die Situation und die Förderung nicht da ist, dass man dann wirklich einen guten Lohn zahlen könnte.
Eine der Funktionen vom Lohn ist die Existenzsicherung. Die ist natürlich schon gegeben, wenn die Existenz staatlich gesichert wird. Und das könnte man natürlich auch mit anderen Menschen machen, das könnte man mit allen Menschen machen, dass man sagt, der Staat sorgt sowieso dafür, dass die Menschen eine gesicherte Existenz haben und dann ist der Lohn quasi nur das, was darüber hinausgeht und eben für die Arbeit noch zusätzlich bezahlt.
Ich finde es immer schwierig mit diesem Anreizthema oder so. Ich meine, gerade im akademischen Bereich gibt es ja viele Menschen, die das einfach machen, weil sie es gerne machen. Es ist ihnen dann halt egal, was sie verdienen oder nicht jetzt hundertprozentig egal, aber es ist ihnen nicht besonders wichtig. Aber du würdest ja auch nicht sagen, nur weil eine Pflegekraft den Job gern macht, verdient sie nachher weniger. Einfach genau, weil sie weniger Anreiz braucht.
Genau, deswegen sage ich ja, man sollte die Existenz eben sichern.
Ich meine, das ist natürlich extrem schwer, jetzt hier Zahlen zu nennen, weil es auch länderübergreifend komplett unterschiedlich wäre. Aber was sicher besonders wichtig ist, ist, dass die Menschen, die sich in prekären Situationen befinden, zum Beispiel weil sie gerade auf Jobsuche sind, sich nicht noch Sorgen darüber machen müssen, wie sie ihre Miete bezahlen, wie sie irgendwie ihre Freizeit gestalten können, wie sie irgendwie ihre Kinder in die Schule bringen können beispielsweise. Das ist einfach 10-mal schwieriger, dabei noch den Bewerbungsprozess richtig hinzukriegen, die Energie aufzubringen, einen Job zu suchen, alles andere rundherum zu organisieren. Und ich denke, wegen den wenigen Individuen, die sich dann, sagen wir mal in Anführungszeichen, auf die faule Haut legen.
Arno Dübel.
Lohnt sich, ja, rest in peace.
Rest in peace, genau.
Lohnt sich das zu 100%? Also da besteht für mich keine Frage. Ich glaube, das, was das verhindert, ist einerseits Neid und andererseits sind es eben so Abneigungen der liberaleren Marktwirtschaft gegenüber dem Sozialstaat.
Genau, also hier in der Schweiz und in Deutschland und in vielen anderen westlichen Ländern auch, ist es ja schon keine Frage des Gesamtbetrags des Geldes. Es ist ja in der Gesamtheit sicherlich genügend Geld vorhanden. Es ist nur die Frage, wie es verteilt wird. Und da scheiden sich eben die Geister. Es gibt sicherlich Gesellschaften, wo wirklich nicht genug Geld überhaupt vorhanden ist. Aber häufig ist es schon so, dass es einfach an der Verteilung des Geldes liegt. Und dort gibt es dann eben die Debatten. Und da kann ein neuer Ansatz über Lohngerechtigkeit nachzudenken natürlich auch beinhalten, dass man sagt, dass die Arbeit, die man leistet, um sich für eine Stelle zu bewerben, sollte auch entlohnt werden oder sollte eben auch als Arbeit anerkannt werden.
Ich habe hier einen Unterordner in meinen Notizen, der heißt Nietzsche und Realpolitik. Einfach nur, weil ich einen Aphorismus von ihm gefunden habe, also so einen kleinen Absatz, wo er über Besitz und Gerechtigkeit schreibt. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut oder einen guten zusätzlichen Gedanken. Er sagt hier, ja, wenn die Sozialisten immer nachweisen, dass Eigentumsverteilung die Konsequenz ist von so Ungerechtigkeiten und Gewaltsamkeiten, also dass sich manche Menschen einfach so gewaltsam Reichtum aneignen und es dann so lobbyistisch durchsetzen, dann sei das irgendwie nur eine Seite der Münze. Das Problem ist auch, dass Menschen einfach Gefühle wie Neid und Unrecht eingebrannt haben und sich dieses sich ungerecht behandelt fühlen erstmal so aus der Gesellschaft herausschleichen muss, bis man solche Umwälzungen machen kann. Also er hat das Scheitern der Sowjetunion oder von den sozialistischen Staaten vorweggenommen, indem er gesagt hat, ja, man kann nicht das einfach vom einen Tag auf den anderen umstellen. Man muss langsam so die Gesellschaft anpassen und die Menschen müssen sich auch psychologisch verändern.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Und wenn jemand sagt, ja, Menschen, die nicht arbeiten oder die, was weiß ich, das Haus putzen, sollten nicht so viel Geld bekommen wie jemand, der Manager ist, dann ist das natürlich auch ein Problem für die Debatte, weil Lohngerechtigkeit kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, dass Menschen denken, es ist nicht gerecht, anderen Menschen so einen höheren Mindestlohn zu zahlen. Man muss natürlich auch sehen, dass die andere Seite auch so ein Gerechtigkeitsgefühl hat.
Denkst du, diese Neid- und Unrechtgefühle sind psychologisch diffus? Also was ich damit meine ist, man weiß eigentlich gar nicht genau, was abgeht in der Gesellschaft, sondern man hat nur das Gefühl, man muss neidisch sein oder man muss sich ungerecht behandelt fühlen. Weil ich denke halt, in einer kleineren Gesellschaft, in so Stammesgesellschaften, in denen die Menschheit lange gelebt hat, da hat man doch eigentlich mitgekriegt, so wer am meisten leistet. Also wenn man mitkriegt, dass jemand das Risiko eingegangen ist, den Löwen zu killen, würdest du dann sagen, hey, ist aber unfair, dass der mehr Fleisch isst?
Ja.
Wer will Löwe essen? Aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Ich glaube, man wäre nicht so schnell auf dieser Ungerechtigkeits- und Neidschiene, weil man immer genau weiß, was bei wem abgeht. Also man hat sicher einen großen Gerechtigkeitssinn, aber ich glaube, Umverteilung würde nicht als so ungerecht empfunden werden.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat es schon immer gegeben und das entsteht einigermaßen natürlich, weil auch bei der Löwenjagd zum Beispiel, wenn wir jetzt mal annehmen, dass Löwen essbar sind, da ist es dann vielleicht so, dass drei Menschen auf einen Löwen gehen und vielleicht steht der eine dann so ein bisschen im Hintergrund und ist eher vorsichtig oder beim Bärensammeln im Wald gehen dann fünf Leute los und dann
bei der Bärenjagd.
Genau. Dann bringt die eine Person immer so eine Beere weniger ins Dorf zurück und das merkt man dann schon irgendwie und dann entwickelt man so Gefühle, ja, das ist jetzt nicht gerecht.
Ich würde aber trotzdem sagen, weil die Gesellschaften kleiner sind und es eigentlich auch nicht so was, weniger sowas wie Luxusgüter gibt oder Statussymbole, sondern jeder klar seine Rolle kennt, entsteht das weniger häufig. Ich meine, wenn jemand tatsächlich der Familie schadet, dann wird er natürlich exkommuniziert, aber ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt jemandem weniger zu essen geben würde oder so, nur weil er nicht gleich viel oder hart gearbeitet hat. Es ist natürlich auch nachteilig, weil man schadet der eigenen Gesellschaft, die man, also man braucht diese Mitglieder.
Ja.
Und wenn halt jemand nicht so groß ist oder nicht so viel Kraft hat, dann ist es halt so.
Da gibt es eine Theorie von Wolfgang Fiske, der eben so diese Arten und Weisen, wie Gesellschaften operieren, beschrieben hat, wie Ressourcen zum Beispiel geteilt werden, die erarbeitet werden, ob dann die Person, die am meisten produziert, auch am meisten bekommt, ob das proportional ist, ob man sagt, alle bekommen gleich viel oder ob es so ein Zwischending gibt. Und da gibt es natürlich ja Mechanismen, die da greifen und Routinen, die da hilfreich sein können, Sachen gerecht zu verteilen. Ich glaube, wir haben jetzt ein sehr einfaches Beispiel genommen von früher, wo Menschen durch den Wald gegangen sind und Beeren gesammelt haben zum Beispiel.
Und
heutzutage,
Löwen.
Genau, und Löwen erlegt haben. Heutzutage im Wald. Heutzutage ist das viel komplexer und da wird es einfach schwierig und da wird das dann viel diffuser und viel subjektiver. Denn wenn jemand irgendeine Firma mit 2000 Angestellten leitet, sagen wir mal, die Werbespots macht, was ist dann der Nutzen für die Gesellschaft? Das ist extrem subjektiv. Da kannst du sicherlich irgendwie immer einen wirtschaftlichen Nutzen herleiten. Du kannst auch immer natürlich die wirtschaftlichen Maße, also den Profit zum Beispiel der Firma oder den Ertrag der Firma dann anführen. Aber das ist heute dann extrem subjektiv, wie wichtig gewisse Firmen oder Menschen mit ihrer Arbeit sind für die Gesellschaft. Und da ist das dann, glaube ich, so, dass viele sozialpsychologische Prozesse dann in Kraft treten und eben funktionieren. Und dann mag man vielleicht die eine Person nicht, weil sie irgendwie andere Leute repräsentiert, die man nicht mag. Oder ja, dann sagen die Freunde, ja, nein, den finde ich gut und der verdient so viel Geld. Und dann sagt man, ja, ja, den finde ich auch gut und ja, cool, dass er so viel Geld verdient. Also ich glaube, da gibt es viele sozialpsychologische Prozesse oder auch individualpsychologische Prozesse, wie zum Beispiel kognitive Dissonanzreduktion, also dass man so diesen Spalt zwischen Gehältern dann irgendwie rationalisiert und rechtfertigen möchte für sich in seinem Kopf, weil man sich sonst nicht erklären könnte, warum andere Menschen so viel weniger verdienen, dass man dann eben ja zu Schlüssen kommt, die nicht unbedingt mit der reinen objektiven Produktivität oder dem Nutzen für die Gesellschaft zu tun haben.
Also wenn ich jetzt auf diese Sack antworten müsste und mich definitiv festlegen müsste, dann würde ich sagen, Lohngerechtigkeit sieht so aus, wie Rawls es quasi mit diesem Veil of Ignorance Gedankenexperiment beschrieben hat. Also das ist der zweite Teil von dieser Original Position, dass man eben nicht weiß, was für eine Rolle man später hat und dadurch festlegen müsste, wie gerechte Ressourcenverteilung aussehen würde. Das heißt, man würde wirklich davon ausgehen, ich bin in der schlechtesten Situation, in der man in dieser Gesellschaft sein kann. Was steht mir mindestens zu? Oder was hoffe ich von der Gesellschaft zu bekommen? Man muss halt auch sagen, es ist extrem schwer, alle Ungerechtigkeiten ausgleichen zu wollen. Also es hört sich immer so ein bisschen konservativ an, wenn das PolitikerInnen sagen, weil sie damit meistens auch sagen, es gibt immer irgendwelche Minderheiten. Das will ich damit nicht sagen, das stimmt auch nicht. Es gibt einfach Ungerechtigkeiten, die auch über den Lohn hinausgehen, damit aber zusammenhängen. Zum Beispiel unter amerikanischen Männern ist eine fast 15 Jahre Differenz in Lebenserwartung zwischen den Top 1 und den niedrigsten 1% der Einkommensverteilung. Bei Frauen ist es 10 Jahre ungefähr. Wenn man jetzt die Krankenversicherung rausrechnet, die da unterschiedlich ist, gibt es diesen Unterschied immer noch. Das ist natürlich dann so offensichtlich ungerecht und man denkt, ja, man muss das irgendwie ausgleichen können. Gleichzeitig gibt es ja auch Unterschiede in Lebenserwartung, die wir nicht für ungerecht erachten, zum Beispiel zwischen Männern und Frauen generell, das ist ja auch etwa 6 Jahre beispielsweise. Mhm.
Genau. Und ich würde gerne auch nochmal in die Zahlen tauchen. Ich habe neulich gelesen, dass in Deutschland, also Deutschland ist, glaube ich, Platz 16 auf der Welt nach Durchschnittsgehalt, aber nicht in den Top 25 nach Mediangehalt. Also Median bedeutet, 50% der Menschen haben mehr und 50% haben weniger oder bekommen weniger. Und das sagt einem auch schon mal was über die Ungleichheit aus, zumindest. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Median von 20.000 Euro haben, dann verdienen 50% weniger als 20.000 oder 20.000 und 50% mehr als 20.000. Und wenn dann der Durchschnittslohn bei 100.000 liegt, dann weiß man, das liegt an einigen, die extrem viel verdienen, wenn sehr, sehr viele eher wenig verdienen. Das lässt eben Rückschlüsse zu auf das verfügbare Geld und die Verteilung dieses Geldes. So, jetzt kann man in der Sozialwissenschaft sehr gut sehen, dass eine Einkommens- und Wohlstandsungleichheit auch mit schlechteren Gesundheitsvariablen dann zusammenhängt zum Beispiel. Also es gab da eine größere Literaturanalyse von Wilkinson und Pickett aus dem Jahre 2006, wo 155 Artikel untersucht wurden aus dieser Literatur, und dort wurde der Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und Bevölkerungsgesundheit untersucht. Und da hat die Mehrheit der untersuchten Studien eben darauf hingedeutet, dass Gesundheit in Gesellschaften mit größeren Einkommensunterschieden schlechter ist. Das heißt, je mehr Ungleichheit, desto schlechter geht es vielen Menschen. Also es gibt da eben so einen Schwellenwert beim Gehalt.
Bezieht sich das auf psychologische Gesundheit oder auf Gesundheit generell?
Gesundheit generell, aber die psychologische ist da nicht ausgeschlossen. Um zur SAK zurückzukommen, würde ich aber sagen, ja, echte Lohngerechtigkeit ist eine komplett subjektive Angelegenheit. Das heißt, jeder hat sein eigenes Gerechtigkeitsgefühl. Es muss nicht an objektive Faktoren gebunden sein. Ich hätte es gerne persönlich, ich würde gerne sagen, also ich bin so ein bisschen utilitaristisch unterwegs und würde sagen, ja, lasst uns das Geld doch einfach so verteilen, dass alle maximal glücklich sind und dass niemand eben in einer Misere leben muss. Aber wenn man sich zum Thema Lohngerechtigkeit Gedanken macht und zum Thema Mindestlohn zum Beispiel auch, ist es, glaube ich, hilfreich, eben zu merken, dass es komplett subjektiv ist, was Gerechtigkeit ist, und man dort eben mit Menschen argumentieren muss teilweise, die vielleicht andere Vorstellungen haben von Gerechtigkeit und die vielleicht nicht unbedingt glauben, dass das Geld unterschiedlich verteilt ist, sondern einfach, ja, sagen, es ist gerecht, wenn die Person, die hier diese große Firma leitet, 100-mal mehr verdient als die einfache Angestellte in dieser Firma. Und in der Schweiz zum Beispiel gab es jetzt Zahlen, dass die Leitung der UBS-Bank 246-mal so viel verdient wie die niedrigsten Gehälter in der Firma, was natürlich schon ein Riesenunterschied ist. Und da ist es dann einfach ein persönliches Urteil zu sagen, ja, das ist gerecht oder ja, das ist nicht gerecht.
Aber das ist ja genau der Punkt, auf den Rawls anspielt, dass er sagt, dieses subjektive Gerechtigkeitsgefühl kommt daher, dass du deine Position in der Gesellschaft schon kennst. Mhm. Nämlich würde der UBS-Manager vielleicht sagen, ja gut, aber das ist schon gerecht, weil ich habe extrem viel gearbeitet. Der Mensch, der mit einer kognitiven Einschränkung geboren worden ist, sagt vielleicht, ja, ich kann ja nichts dafür, dass ich kognitiv nicht gleichfähig bin, um Pflegekraft zu werden oder was auch immer. Das heißt, man muss eigentlich Gerechtigkeit vorher unabhängig von diesen Zuständen beurteilen können. Und klar ist das real nicht möglich, aber das heißt halt, dass es eine Möglichkeit gibt, eine Gesellschaft gerecht zu machen, nämlich indem wir sie so behandeln, als könnte jeder in jeder Situation sein. Und ich meine, utilitaristisch ist dann das Problem da, dass es Leute gibt, denen es schlecht gehen kann, dass es den meisten gut geht. Und wir müssen halt dieses Prinzip fahren von, könnte sein, dass du im Rollstuhl bist, nicht arbeiten kannst, kein Geld für eine weitere Ausbildung hast. Was würdest du dir dann wünschen? Und was du dir wünschen würdest, wäre, blöd gesagt, Umverteilung.
Genau. Also die Prinzipien, die man hier im Kopf behalten kann, wenn man eben über Lohngerechtigkeit nachdenkt, sind Verhältnismäßigkeit und Produktivität, Existenzsicherung, Fairness und Gerechtigkeit und eben auch die Rechte und Würde der Arbeitnehmer und Gewinnbeteiligung oder Überschussverteilung. Wie du schon sagtest, eben die Umverteilung, wenn jemand einen Überschuss erwirtschaftet, bekommt er dann auch davon ab oder nicht? Das ist eine Idee von Karl Marx, der ja meinte, dass die Arbeitnehmer oder das Proletariat die Produktionsmittel kontrollieren müssen, damit es eben nicht zu so einer Ungleichheit kommt. Und ja, da gibt es viele, viele Ansätze. Aber da kann man eben verschiedene Stichwörter im Kopf behalten, wenn man seine eigenen Gerechtigkeitsurteile fällt.
Dann mache ich wie immer eine clevere Überleitung.
Dann kann ich einfach überleiten.
Und zwar zum Ende dieser Folge. Ich finde, wir haben es verdient, von euch eine kleine Bewertung zu bekommen.
Genau, Lohngerechtigkeit für Podcaster.
Verdienen heißt zwar auch immer so ein bisschen, was hat man verdient, so über das Nötige hinaus. Also quasi, wenn man mehr macht, als moralisch gefordert wird. Hast du das Gefühl, der Podcast leistet mehr, als moralisch gefordert ist?
Ja, es ist schwer zu sagen. Ich würde hier lieber wieder auf das Prinzip der Existenzsicherung zurückkommen, denn ja, gute Bewertungen und das Teilen des Podcasts sind essentiell für unsere Existenz. Und deswegen würden wir uns herzlich freuen über eine gute Bewertung oder auch das Weiterempfehlen des Podcasts.
Perfekt.
Damit sind wir wieder am Ende der Folge angekommen und bedanken uns bei euch herzlich fürs Zuhören und kommen dann nächste Woche mit einer neuen Folge zurück, die uns hoffentlich auch wieder motivieren wird, also wo wir hoffentlich genügend motiviert sind in der Vorbereitung, einen gerechten Lohn zu erarbeiten.
Dann bleibt für mich eigentlich nichts mehr zu sagen, außer danke und tschüss.
Ciao.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Wie war dein Apero?
Sehr gut, genau, das wollte ich noch. Ich habe noch überlegt, ob ich einen der Käse mitbringe und hier so in die Kamera halte. Ich habe auf jeden Fall Geburtstag gehabt letzte Woche und die Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde haben mir ein Überraschungsapero nach der Arbeit organisiert. Wir hätten eigentlich Sack aufnehmen sollen, aber ich wurde getäuscht. Max meinte, er ist krank und dann gab es nach der Arbeit einfach so einen, wurde ich in so ein Konferenzzimmer geführt und da war dann einfach so ein Apero aufgebaut mit Käseplatte, wo das auch so angerichtet war in Form eines Fahrrads und es war sehr, sehr süß.
Ja, ich hab schon von den Plänen gehört und dachte dann so, ich muss irgendwie eine Krankheit vortäuschen, wo es aber dann auch so sein könnte, dass wenn du dann nicht kannst im Rest der Woche, dass wir dann trotzdem aufnehmen, dass ich dann schnell genug sagen kann, es geht mir wieder besser.
Ah ja, nee, schon wieder gut.